Dirty Diana von Michael Jackson, Gimme Hope von Eddie Grant und The Race von Yellow. All das waren Charthits im Juli 1988, dem Monat, in dem auch ein aufstrebender Star der internationalen Aktienmärkte das Licht der Welt erblickte, der deutsche Aktienindex DAX. Auch wenn es zu Beginn gar nicht darum ging, einen Leitindex für den deutschen Aktienmarkt zu erschaffen, mauserte sich der DAX ziemlich schnell zu dem deutschen Aktienindex. In einer Studie der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank wird ein Blick auf die vergangenen 35 Jahre geworfen und natürlich auch geschaut, was es denn gebracht hat. Ein DAX-Investment. Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 73. Folge Mikro trifft Makro. Die heutige Folge ist etwas außer der Reihe und widmet sich einem besonderen Jubiläum, nämlich dem 35. Geburtstag des Leitindex der deutschen Aktienmärkte, dem DAX. Und an meiner Seite ist heute Joachim Schallmeier aus der volkswirtschaftlichen Abteilung. Den kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon aus der vorletzten Folge. Da war er ja auch schon mal hier. Hallo und herzlich willkommen zurück, Joachim.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Wir schauen ja mal zurück auf den DAX so ein bisschen, auf die letzten 35 Jahre. Schauen wir mal auf den 1. Juli 1988. Ich habe ja vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen popkulturelles Wissen geteilt, also was war eigentlich so in den Charts damals. Schauen wir aber auch mal ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage von Deutschland damals. Immerhin war das ja kurz nach dem Rentencrash, 1987 war der, und danach folgte dann auch schon die Wiedervereinigung. Wie war denn die wirtschaftliche Lage, als der DAX das Tageslicht erblickt hat?
Naja, die wirtschaftliche Lage der 80er war schon ein extrem spannendes Umfeld, würde ich sagen. Also man denkt ja immer, heute ist es schon irgendwie unruhig, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Aber wenn man sich da mal in die 80er zurückversetzt, wir haben eigentlich Anfang der 80er ein Wettrüsten gehabt. Ja, in den USA mit den Reaganomics hat Reagan die Wirtschaft stark zum Wachstum gebracht, aber hat eben auch stark aufgerüstet. Zumindest war der Kalte Krieg, und der ist dann erst Ende der 80er Jahre, hat er sich zum Glück ja so langsam dann positiv aufgelöst in der ehemaligen Sowjetunion eben, und bis hin dann natürlich zur friedlichen Wiedervereinigung, was ja wirklich das größte Glück überhaupt in unserer eigenen Geschichte dann war. Also es waren schon bewegte Zeiten, aber es waren durchaus wachstumsstarke Zeiten. Sowohl die USA sind in dem Zeitraum gut gewachsen, als auch Deutschland seit Anfang der 80er eigentlich kontinuierlich positive Wachstumsraten bei einer moderaten Inflation auch. Ja, also wirklich ein ganz gutes Umfeld, und in dieses Umfeld ist dann eben der DAX auch hineingeboren worden. Und ja, am 1. Juli 1988 gab es eine Pressemitteilung. Das ist sozusagen der offizielle Start vom DAX, der 1. Juli 1988. Später wurde der DAX dann zurückgerechnet, sodass so die amtliche Geburt sozusagen der 1. Januar war. Man hat es dann auf 1000 Punkte eben als Basis indiziert. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen, unter denen der DAX losgestartet war.
Genau, jetzt hat man sich ja entschieden, okay, wir machen jetzt so einen Aktienindex, die 30 größten Unternehmen kommen da rein. Gab es denn vorher in Deutschland keine offiziellen Indizes, die das irgendwie abgebildet haben, oder wer hat sich das überhaupt alles ausgedacht mit dem DAX? Wie kam es denn dazu?
Naja, es gab schon vorher auch Indizes. Gab zum Beispiel einen Index von einem Bankhaus, Bankhaus Hardy, kennt heute jetzt auch niemand mehr, den sogenannten Hardy-Index, der wurde regelmäßig berechnet auch. Es gab auch von der Börsenzeitung schon einen Index. Banken haben teilweise, Commerzbank hat auch einen Index berechnet gehabt. Aber also da vielleicht auch noch zum Anschluss an deine Frage vorher. Man muss sich das auch einfach vor den 80er Jahren vorstellen. Also die Computertechnologie, die fing da gerade erst mal an. Ja, ich meine, wenn man heute auf das Parkett der Frankfurter Börse geht, dann kann man sich das eigentlich noch so ein bisschen vorstellen, wie das damals war. Und zur Geburtsstunde des DAX wurde einmal am Tag mittags ein Kassakurs ermittelt. Ja, und der wurde dann abends sozusagen in eine Kurszeitreihe eingepflegt. Ja. Deswegen war eben auch die Entwicklung von so einem Index möglich, dank der Entwicklung der Technologie, ja, Computertechnologie. Man konnte endlich mal Zeitreihen auch kontinuierlich fortschreiben. Dementsprechend war das dann der Startschuss weg von sozusagen einer einmal am Tag einer Preisfeststellung, sondern hat dann eben alle paar Minuten Preis festgestellt, konnte kontinuierlich eine Zeitreihe errechnen. Und deswegen, es gab vorher schon Indizes, aber es ist eben nicht zu vergleichen dann mit einem kontinuierlich notierten DAX-Index. Und man hat später die Indizes verkettet. Also deswegen gibt es auch eine längere Historie, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, weil man einfach diese Vorgängerindizes zusammen mit dem offiziellen DAX dann eben verkettet hat. Und das ist so ein bisschen die börsengeschichtliche Entwicklung, sage ich mal, hinter dem DAX-Index. Ja.
Also war das auch so eine Kooperation eigentlich verschiedener Personen und Institutionen, die den DAX entwickelt hat?
Ja, ja, absolut. Also das war eine Kooperation von Frankfurter Börse, der Börsenzeitung und der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen. Die haben zusammen diesen Index sozusagen ins Leben gerufen. Den Namen hat er tatsächlich von Manfred Zass, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der DGZ, Vorläufer der Dekabank, der dann auf den DAX eben kam. War mehr ein Zufall. Schon damals notierten wir die Aktien mit Börsenkürzeln und das Börsenkürzel DAI für Deutscher Aktienindex, ja, der war damals schon für die Daimler vergeben. Und deswegen hat man gesagt, na, wenn es DAI nicht ist, dann ist es eben DAX und mit X enden auch die meisten internationalen Börsenindizes.
Ja, also haben wir sogar auch einen kleinen Anteil am DAX durch Herrn Zass eben. Nun könnte man sagen, ist ja ganz einfach, so einen Index zu berechnen. Du hast eben schon gesagt, na, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, in heutiger Zeit kann ich ja fast in Excel machen, wenn ich das will. Ich nehme die 30 größten Werte, da gucke ich mal, was haben die so für eine Marktkapitalisierung, die deutschen Aktienwerte, nehme die 30 größten raus, die indexiere ich dann, lasse das durchlaufen und gut ist es. Was sind denn aber die Herausforderungen dabei, mit denen man dann dabei umgehen muss, wenn man jetzt so einen Index, so eine Indexreihe eigentlich kontinuierlich durchrechnen möchte?
Naja, also die reine Rechenarbeit, die ist sicherlich heute machbar. Deswegen gibt es ja auch ganz viele passive Produkte, die einen Index berechnen. Das kann man tatsächlich relativ einfach an einem Excel durchexerzieren. Viel wichtiger sind ja einmal, dass man mit einem Leitindex eben es auch schafft, eine wirkliche Benchmark zu kreieren, wo auch Unternehmen eben notiert sein wollen. Ja, das ist ja das eine, die Unternehmen sollen da rein wollen, weil es ein Aushängeschild ist. Ich brauche erstmal eine Basis mit Unternehmen, die das auch hergeben, dass ich überhaupt auch ein Stück weit Bedeutung international finde. Ich brauche natürlich ein klares Regelwerk, das heißt, was sind die Eintrittsbarrieren, wann komme ich auch wieder raus, das muss klar definiert sein, damit es auch für die Investoren nachvollziehbar ist, damit es eben Regeln, strikten Regeln folgt. Ich brauche gewisse Grenzen, wie stark können Gewichtungen sein, kommt die gesamte Aktienanzahl da rein oder nur der Streubesitz und so weiter und so fort. Also das sind eher die Schwierigkeiten als die rein mathematische, technische Berechnung. Die war damals eine Herausforderung, aber sicherlich heute nicht mehr.
Und damals waren die Rechner ja auch noch wesentlich größer und viel leistungsärmer, als es heute der Fall ist. Ich vermute mal, unsere Smartphones heute sind deutlich stärker in der Rechenleistung als die Großcomputer der späten 80er Jahre. Nun gab es ja im DAX auch Veränderungen in der Zusammensetzung. Wir haben ja gesagt, das sind die 30 größten. Mittlerweile sind es ja übrigens die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Diese Zusammensetzung verändert sich aber auch immer wieder. Also einige Werte sind da drin geblieben. Die sind auch schon seit Anfang an da drin. Teilweise haben die vielleicht mal einen anderen Namen bekommen oder haben sich ein bisschen verändert als Firma, aber eigentlich ist es immer noch dieselbe Firma. Andere sind aber auch ausgetauscht worden. Welche Werte sind denn stabil und warum werden denn die Werte aus so einem Index vielleicht rausgenommen, beziehungsweise gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, was Branchen oder so angeht?
Ja, tatsächlich sind nach wie vor einige Gründungsmitglieder im Index enthalten. Ist ja der DAX 40, er hat ja die Erweiterung erfahren von 30 Werten und von den jetzt aktuell 40 Werten sind 12 tatsächlich Gründungsmitglieder, wobei zwei, die Commerzbank und die Continental, die waren nicht kontinuierlich im DAX, sondern die sind auch mal in den kleineren Schwesterindex, den MDAX, abgestiegen und wieder aufgestiegen, sodass man sagen kann, okay, 10 Werte sind wirklich vom ersten Tag an kontinuierlich bis zum heutigen Tag im DAX durchgängig enthalten. Und das sind BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank, Henkel, RWE, Siemens, die wirklich in der Form kontinuierlich drinne waren. Aber man darf auch nicht vergessen, heute sind viele Abspaltungen oder Fusionen drinne. Die Abspaltungen heute, zum Beispiel Siemens Healthineers, Siemens Energy, Daimler Truck ist eine Abspaltung, also sind auch sozusagen von den Gründungsmitgliedern eben Abspaltungen auch noch im Index enthalten, ja.
Genau, du hast eben schon gesagt, es gibt ja auch noch andere Indizes. Man spricht ja sonst immer gerne von dem DAX. Der DAX hat sich so und so entwickelt. Aber es gibt ja eben auch noch Abspaltungen vom DAX selber, nämlich den eben schon angesprochenen MDAX, den TecDAX, den SDAX, aber auch zum Beispiel den VDAX und den HDAX. Also die sind wahrscheinlich ein bisschen unbekannter. Wofür sind denn die ganzen anderen Indizes gut und was haben die denn dann mit dem DAX zu tun eigentlich?
Ja, ist eine ganze DAX-Familie geworden.
Genau. Ein DAX-Bau sozusagen.
Ja. Und der Leitindex ist nun mal der DAX. Also das ist der Leitindex, sind die größten Unternehmen drin. Dann gibt es den MDAX, der einfach die mittelgroßen Unternehmen eben vereint, und der SDAX, der eben die kleineren Unternehmen vereint. Das ist eigentlich so die Abstufung eher nach Marktkapitalisierung als nach Größe der Unternehmen. DAX eben die großen mit der größten Börsenkapitalisierung, dann der MDAX, dann der SDAX. Der TechDAX ist ja so ein bisschen anders gestaltet und auch anders entstanden. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an den NEMAX. Den gab es nämlich auch mal. Es war der neue Marktindex. Der hatte seinen Hochpunkt ja im Jahr 2000, also als wir hier auch die Technologie Hosse und auch das anschließende Platzen begleiten durften. Da ist der NEMAX dann zum Opfer gefallen am Ende des Tages. Und der wurde dann in den TechDAX umgetauft. Also den gibt es seit 2003, den TechDAX. Und da sind eben technologieorientierte Unternehmen drin. Ganz interessant, damals waren das tatsächlich sogar zu einem großen Teil, waren das schon damals der TechDAX, als er 2003 entstanden ist, waren das Solar- und Nachhaltigkeitsunternehmen. Auch Windkraftunternehmen Nordex war auch ein Mitglied vom TechDAX dann schon damals. Also das ist so ein bisschen die Abstufung. Einmal eben DAX, MDAX, SDAX nach Marktkapitalisierung, nach Größe. TechDAX als Themenindex, mehr die technologieorientierten Unternehmen. Der VDAX ist was anderes. Das ist ein Volatilitätsindex. Von daher nicht jetzt damit zu vergleichen.
Genau, das ist also nochmal eine ganz andere Kategorie von Index, die wir da sehen. Schauen wir nochmal ein bisschen auf einen Punkt, den, glaube ich, entweder die Menschen teilweise gar nicht so auf dem Schirm haben, beziehungsweise sehr häufig auch vielleicht gar nicht richtig verstehen, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja beim DAX auch noch eine Differenzierung in einen Performance-Index und in einen Kursindex. Und die entwickeln sich ja auch komplett unterschiedlich. Wenn man sich die Werte der beiden Indizes anschaut, dann sind die ja auch ganz weit auseinander. Was steckt denn hinter diesen beiden Indizes und warum sind die so wichtig und auch so interessant?
Ja, das ist wirklich eine globale Besonderheit, kann man sagen, dass der DAX als Performance-Index gerechnet wird. Also normalerweise sind die Aktienindizes Kursindizes. Das heißt, die geben einfach die Kursveränderungen der Aktien wieder. Jetzt ist es aber so, dass ja ein ganz großer und gewichtiger Teil von einem Aktienertrag eben nicht nur der Kursertrag ist, sondern vor allen Dingen die Dividende. Ja, die Dividende spielt ja eine ganz zentrale Rolle. Und die einfach so zu vernachlässigen, das ist eigentlich ein Stück weit wirklich schade, weil sie einfach einen wirklich wichtigen Beitrag auch zum Gesamtwert von einer Aktienanlage ja beisteuert. Und der DAX hat insofern wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, dass dort die ausgeschütteten Dividenden wieder reingerechnet werden. Ja. Und damit ist er ein Gradmesser wirklich für den Gesamtertrag, wenn eben die vereinnahmten Dividenden auch in den Aktienmarkt wieder angelegt werden. Und das zeigt, wenn man sich das jetzt eben seit Auflage des DAX 1988 anschaut, dann kommt der DAX, so wie wir ihn kennen, auf 8,1% pro Jahr Wertentwicklung. Und wenn man eben diesen Effekt der wieder angelegten Dividenden nicht berücksichtigt, dann kommen wir nur auf 5,3% per annum. Also beides hervorragende Wertentwicklungen, gar keine Frage, aber man sieht einfach, wie groß dann wirklich dieser Beitrag und wie wichtig der Beitrag der Dividende ist.
Apropos Anlageergebnisse, da habt ihr ja auch drauf geschaut. Du hast jetzt eben schon ein bisschen verraten, 8,1% PA, also pro Jahr an Wertentwicklung, konnte man machen mit dem DAX. Was habt ihr sonst noch so rausgefunden über die Anlageergebnisse? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wo ihr sagt, ah, das waren schwierige Phasen, das waren gute Phasen? Der DAX hat ja da wahrscheinlich einiges durchgemacht in der Zeit.
Der DAX hat wirklich ganz, ganz viel durchgemacht. Ich meine, das ging ja gleich am Anfang sozusagen los, 90er Jahre. Ich meine, wir hatten den zweiten Golfkrieg, ja, also Anfang der 90er, als der Irak im Emirat Kuwait einmarschiert ist. Das hat natürlich ein globales Börsenbeben ausgelöst, ja. In dem gleichen Jahr dann schon den Zusammenbruch in Japan gehabt. Also da hat der DAX dann auch gleich mal 30% am Anfang seines jungen Lebens sozusagen korrigiert. Und dann kamen ja weitere Einbrüche, meistens tatsächlich globalen Entwicklungen geschuldet, das muss man schon sagen. Wir haben einige selbstgemachte Kurskapriolen. Vielleicht am besten in Erinnerung, ja, der starke Anstieg der deutschen Volksaktie, ja, der T-Aktie, die ja wirklich der erste ganz, ganz große publikumswirksame Börsengang war. Manfred Krug damals, der da Werbung für gemacht hatte. Und dann natürlich auch diese Besonderheiten, wo wir wieder auch drüber gesprochen haben beim Indexreglement, dass damals eben nicht der Streubesitz drin war, sondern die gesamte Kapitalisierung und damit natürlich auch es schwierig war, das nachzubilden. Also solche Themen, die haben natürlich den Index auch bewegt, aber meistens waren es wirklich die großen geopolitischen Themen, die für Bewegung gesorgt haben. Ja, und durch diesen ganzen langen Zeitraum von 35 Jahren hinweg, und das fand ich wirklich erstaunlich, hat sich unser heimischer Aktienmarkt, der DAX, besser entwickelt als der MSCI-Weltindex, der die globalen Industrieländer abdeckt. Also kann man mit Fug und Recht behaupten, ist echt eine Erfolgsgeschichte und konnte eben im globalen Index mithalten. Kleines Sternchen müssen wir sicherlich dran schreiben, gerade so die letzten Jahre. Da sieht es dann gerade gegenüber den US-Aktien nicht mehr ganz so gut aus, weil uns einfach diese großen Plattformen und Technologieunternehmen fehlen, die dann ja den US-Aktienmarkt wirklich gegenüber eigentlich allen globalen Indizes haben abrauschen lassen. Ja, da kam dann auch der heimische DAX nicht mit, aber die Ausgangslage jetzt auch, wenn man mal ein bisschen nach vorne schaut, die ist wirklich hervorragend, weil wir einfach hervorragend aufgestellte globale Champions sozusagen im DAX nach wie vor haben. Und das Ganze zu einer günstigen Bewertung. Also von daher, der Blick nach vorne ist wirklich ein sehr positiver, ja.
Das ist ja auch was man nicht vergessen darf. Also es ist zwar ein deutscher Aktienindex, aber alle Unternehmen, die da drin sind, sind ja eigentlich international aufgestellt. Das heißt, die machen ja nicht nur Geschäft in Deutschland und bilden damit ja auch in gewisser Form auch ein bisschen internationale Märkte ab. Also es ist ja kein rein deutscher Index von Unternehmen, die nur in Deutschland angesiedelt sind, sondern die haben ja alle Arme in die ganze Welt eigentlich mittlerweile.
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den du ansprichst, ja, und ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der DAX war schon immer, also die deutsche Volkswirtschaft ist ja auch eine globale Wirtschaft, ja, als Exportnation, aber der DAX noch viel mehr, die DAX-Unternehmen sind eben nicht von der deutschen Wirtschaft abhängig, sie sind wirklich am Puls der globalen Wirtschaft hängen die, ja. Und die haben ungefähr einen Umsatzanteil von 17% in Deutschland. Ja, das zeigt schon, also die Musik spielt im Rest der Welt für unsere Unternehmen, die im DAX-Index notiert sind. Und deswegen kommt es auch darauf an, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft und wie anpassungsfähig und gut sind die Unternehmen einfach aufgestellt. Der Blick in die Historie hat gezeigt, ja, gab auch Insolvenzen, ja, gab auch Fusionen und Abspaltungen, muss auch angesprochen werden. Aber in der Summe eben, wenn man eben über die Breite des DAX blickt, dann ist es eine Erfolgsbilanz auch für die Unternehmen und für die Anpassungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit der Unternehmen. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und um weiter da im globalen Wettbewerb bestehen zu können, den wir ja haben, ist die Ausgangslage für in den Industrien, in denen auch der DAX mehrheitlich unterwegs ist, ist die sehr gut, weil wir da eben die Unternehmen im DAX zumindest Spitzenpositionen auch global einnehmen. Ja.
Jetzt haben wir ganz viel zurückgeschaut in die Historie, welche Werte waren drin, welche sind dauerhaft drin geblieben. Versuchen wir mal ein bisschen nach vorne zu schauen. 35 Jahre hat der DAX jetzt auf dem Buckel. Wie sind denn die Zukunftsaussichten für den DAX? Wie steht die deutsche Wirtschaft denn da für die nächsten Jahre? Sind wir gut gerüstet oder wird es vielleicht dann doch das ein oder andere Gewitter geben, auf das wir uns einstellen müssen?
Also ich glaube, da ist das ganz wichtig, was wir gerade angesprochen haben, dass der DAX eben nicht die deutsche Wirtschaft repräsentiert. Denn es ziehen ja schon so ein paar Gewitterwolken auf, wenn man sich die deutsche Volkswirtschaft anschaut. Gar keine Frage, haben wir jetzt über Corona und auch gerade nochmal mit dem Krieg in der Ukraine, der ja die deutsche Volkswirtschaft auch nochmal unter ganz besonderen Anpassungsdruck gesetzt hat und weiter setzen wird. Die DAX-Unternehmen sind eben international aufgestellt. Ja, die sind eben nicht mit der deutschen Volkswirtschaft gleichzusetzen. Und in diesen Positionierungen, in denen die Unternehmen sich da befinden, haben sie auch nach wie vor marktführende Stellung. Ja. Und deswegen trauen wir dem DAX da auch in den nächsten 35 Jahren viel zu. Vor allen Dingen hat der Blick in die Historie gezeigt, dass eben die Unternehmen anpassungsfähig sind. Ja. Die können auch eben an auswärtigen Standorten außerhalb von Deutschland sehr, sehr erfolgreich tätig sein. Das ist jetzt nichts, was man der deutschen Volkswirtschaft wünscht, aber es ist tatsächlich für den DAX-Anleger, der sozusagen in die Unternehmen eben investiert, eben miteinander zu trennen. Und von daher muss man sagen, dass wir das Ganze auch, ich meine, wir notieren jetzt aktuell bei nahe Rekordständen, ja, und trotzdem zu unterdurchschnittlichen Bewertungen. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in die Zukunft blickt. Die Ausgangslage ist wirklich eine vernünftige, ja.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, dann treffen wir uns in 35 Jahren wieder, aber ich glaube, da werden wir beide nicht mehr bei der DK tätig sein. Also von daher erstmal jetzt vielen Dank für die Momentaufnahme. 35 Jahre DAX, eure Studie, die werde ich nochmal verlinken. Dann können die Hörerinnen und Hörer da auch nochmal reinschauen, die ganzen Informationen, die ihr drin habt, vielleicht dann auch nochmal nachlesen. Ja, das war's dann mit unserer Sonderfolge zum DAX. Nächste Woche geht's weiter mit unserem Halbzeitgespräch mit unserem Chefanlagestrategen Jörg Beusen und unserem Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. Da schauen wir so ein bisschen auf das erste Halbjahr 2023 zurück. Das war ja zum Glück etwas ruhiger als das erste Halbjahr 2022, wo ja doch viel durcheinander geraten ist durch den Ukraine-Krieg. Ansonsten werden wir aber auch viele spannende Zukunftsthemen besprechen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.